Hallo und herzlich willkommen zu Lebendige Methode, der Podcast, der sich Forschungsmethoden von ihrer persönlichen Seite aus nähert. Mein Name ist Philipp Schelling.
Und mein Name ist David Jahr.
Wir sind zwei Sozialwissenschaftler, die das Interesse an qualitativer Forschung teilen.
Heute geht es weiter mit unserer zweiten Folge, immer noch bei Ralf Bonsack. Und das erste von zwei Gesprächen mit ihm aus dem Juli 2023. Und heute, Philipp, bist du ja der Moderator, der durch die Folge führt, die thematischen Häppchen präsentiert und mit vorbereiteten Fragen, Kommentaren und Einsätzen versehen hat.
Am Ende der letzten Folge sprach Ralf Bonsack über sein Forschungsprojekt in Herzogenaurach. Er erzählte vom Beginn der mehrdimensionalen Typenbildung und von einigen Ergebnissen, zum Beispiel vom unbeschwerten Umgang der jugendlichen Lehrlinge aus dem Dorf mit einer ungewissen Zukunft. Auch Werner Mangold, damals Lehrstuhlinhaber am Institut für Soziologie in Erlangen, fand die Ergebnisse sehr spannend und unterstützte Ralf dann in seinem Habilitationsverfahren, wie wir gleich hören werden. Zudem erfahren wir von weiteren wichtigen Bezugspersonen für die Methodenentwicklung und vom Beginn von Ralfs Interpretationsgruppen bzw. der Forschungswerkstatt.
Das Interessante war, dass auch Mangold total angetan war von den Ergebnissen, sodass der hat sich dann auch um ein Habilitationsverfahren gekümmert. Das war ist ein relativ konservativer Fachbereich in Erlangen, wo die Soziologie eigentlich keine große Reputation hat. Und da waren halt die Historiker, einer von denen war der ehemalige Berater von Kanzler Kohl und solche Leute. Und man muss dann sich ja in so einem konservativen Fachbereich muss man sich dann einigermaßen arrangieren mit den Leuten, die dann, das ist ja ein Fachbereichsangelegenheit in der Habilitation, ob die da zustimmen oder nicht. Und Mangold hat das für mich gemacht. Er hat dann sich da wirklich ins Zeug gelegt. Während mein eigentlicher Chef, also der Mattes, war dann wieder in Singapur. Also von der
Was hat er dort gemacht in Singapur?
Ja, der hat am Institut mitgearbeitet für East Asian Studies in Singapur. Mhm. Aber der mindestens genauso wichtig war, dass er da eine neue Frau kennengelernt hat. Also seine dritte Frau, die während seine zweite Frau, mit der habe ich sehr viel diskutiert. Und die war diejenige, die die objektive Hermeneutik vertreten hat. Und das heißt, viele Erkenntnisse in der Auseinandersetzung mit der objektiven Hermeneutik habe ich unseren Diskussionen zu verlangen. Die hat dann über die objektive Hermeneutik promoviert. Mhm. Also natürlich nicht in Erlangen, aber das geht nicht. Du kannst nicht bei deinem Mann dann promovieren. Und in Bremen hat sie dann promoviert und hat sich stark identifiziert mit der objektiven Hermeneutik. Mhm. Wir haben wirklich tolle Diskussionen geführt, weil sie auch so stark identifiziert war. Und ich aber eben damals mich zunehmend davon gelöst habe. Mhm. Und das war sehr wichtig auch. Also jetzt sagen wir mal, nicht für dieses Projekt jetzt direkt, aber es war wichtig für die Entwicklung der Methode. Mhm. Also diese Diskussion mit der Ulrike Mattes-Nagel, hieß sie damals noch, aber dann später geschieden, Ulrike Nagel, die ist leider früh verstorben. Also und das war auch ein wichtiger Bezugspunkt.
Wie wir gerade gehört haben, war Ulrike Nagel hier eine wichtige Gesprächspartnerin für Ralf Bonsack, besonders weil sie ja auch als, wie er meinte, leidenschaftliche Vertreterin von einem anderen rekonstruktiven Verfahren auftrat. Und was mich jetzt interessieren würde, David, hast du dich schon mal mit jemandem gestritten oder intensive Diskussionen geführt, der methodisch einer anderen Schule zugeordnet werden kann?
Naja, diese so Streits müssen ja gar nicht einer methodisch anderen Schule angehören. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen mit der objektiven Hermeneutik und mit Vertreterinnen, dass man sich da irgendwie viel diskutiert. Das gab es in Halle natürlich auch. Also ich hatte auch einige Kollegen und Kolleginnen, die mit mir promoviert haben und vor allen Dingen objektiv hermeneutisch geforscht haben. Und es war schon immer irgendwie auch ja, erkenntnisreich, wenn man gegenseitig sozusagen die Prämissen und die Grundlagentheorien und auch die Interpretationstechniken sich vorgehalten hat und natürlich gemeint hat, man macht es besser als die anderen. So schärft man ja auch quasi seinen eigenen methodischen Vorgang, sein eigenes methodisches Verständnis. Ja, weil man, also das ist schon sehr erkenntnisreich, kann ich sehr gut nachvollziehen, was Ralf hier erzählt.
Und das zwingt wahrscheinlich auch dazu, sich seinen eigenen Annahmen nochmal stärker zuzuwenden. Ne? Das meintest du vielleicht auch mit, dass es so erkenntnisgenerierend ist, nicht nur darüber, wo Unterschiede und Grenzen liegen, sondern auch nochmal darüber nachzudenken, was die Selbstverständlichkeiten, die eigenen methodischen Selbstverständlichkeiten eigentlich sind, wenn man sie dann jemand anderen gegenüber erklären, vielleicht sogar verteidigen muss.
Ja, total.
Als nächstes spricht Ralf Bonsack über die Entwicklung der Forschungswerkstatt, angestoßen durch eine Frage von dir, David.
Ralf, du hattest gerade erwähnt, im Zuge des letzten Projektes von Interpretationsgruppen hast du gesprochen. Das würde mich mal interessieren, wann sowas angefangen hat, also diese Praxis des gemeinsamen Interpretierens und wie das aussah, wie man da Material eingebracht hat.
Also angefangen hat es schon zu Zeiten, an denen ich noch in meiner Dissertation zugange war und die dokumentarische Methode eigentlich am Anfang stand. Also es gab schon sowas wie eine formulierende und reflektierende Interpretation. Und es waren auch Leute, die sich daran orientiert haben. Aber das war dann noch sehr stark auch verbunden mit dem biografischen Interview, mit dem narrativen Interview, also zumindest als Erhebungsmethode auch. Teilweise dann, also der Übergang von der strukturellen Beschreibung im Sinne von Fritz Schütze dann zu den formulierenden und reflektierenden Interpretationen, also zu Zeiten, da ging das schon los, aber dann verstärkt dann erst natürlich, als ich dann am Habilitationsprojekt saß und die Methode schon natürlich weiterentwickelt war und dann nach der Habilitation wurde dann halt Dissertationen dann und aber auch damals sehr viel Masterarbeiten diskutiert in der Forschungswerkstatt. Also beispielsweise eine der frühesten Arbeiten war über den Begriff der sexuellen Verwahrlosung bei Mädchen. Das heißt, sie wurden Gruppendiskussionen gemacht mit Mädchen, die das Etikett sexuelle Verwahrlosung. Oder es gab eine Arbeit über die sogenannten Republikaner. Das war ja die Vorläufer der NPD irgendwie ein bisschen. Ne? Und die hatte damals, das war der Peter Loos, den er vielleicht vom Namen her schon kennt, der halt diese Arbeit geschrieben hat über die Republikaner, eine Masterarbeit. Ich war dann auch mit in der Stammkneipe der Republikaner. Ich habe mich dann mit in die Feldforschung ein bisschen mit eingemischt.
Okay.
Und habe da mit beobachtet mal ein bisschen. Und eine sehr gute Arbeit eigentlich, also über die Republikaner. Und weil also an dieser Arbeit interessant war, diese Vorstellung von Wahrheit. Es gibt nur die eine Wahrheit. Und jemand, der diese Wahrheit nicht anerkennt, der wird absolut nicht toleriert. Das ist ja so ein Element auch hier, der heutzutage der ja genau und auch hier überhaupt dieser ganzen Bewegung halt, die Fakten für sich
Populismus.
Das war damals, wurde damals ganz deutlich in dieser Masterarbeit. Also solche Arbeiten sind damals entstanden oder auch eine Arbeit, eine Habilitationsschrift im Bereich der Theologie war da auch noch über Pneuma-Erfahrungen, ganz interessant. Wisst ihr, was das ist? Pneuma. Das ist, wenn der Heilige Geist in dich hineinfährt. Das ist dann Pneuma-Erfahrungen.
Mhm. Da gibt's, kann man eine wissenschaftliche Arbeit schreiben?
Kann man, also biografische Interviews. Ne?
Ach so, okay.
Das waren also biografische Interviews zu diesen Pneuma-Erfahrungen. Das war aber jemand, der durchaus auch
ausgewählte.
Einen sehr positiven Bezug zu diesen Pneuma-Erfahrungen hatte. Also so eine Spannbreite von Oder halt Jürgen Straub war damals mit ganz früh in der Forschungsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Das ist auf jeden Fall die, es gibt ja ganz wenige, ganz schwache Ausprägung der qualitativen Methoden in der Psychologie. Ne? Das ist ja nicht sehr stark vertreten. Und wenn, dann ist es Kulturpsychologie, nennt sich das dann. Klara Przyborska würde sich auch als Kulturpsychologin. Und der Jürgen Straub ist im Grunde gehört mit zu diesen Begründern dieser Kulturpsychologie. Der war damals, in Erlangen promoviert da und so. Also so, und da lief dann schon einiges. Ne? Damals in der, es durfte nur nicht Forschungswerkstatt genannt werden, weil das wäre halt nicht gegangen von der, von dem Curriculum her. Also Mangold und Mattes meinten, das darf ich, kann ich nicht so nennen. Also die wussten genau, was ich mache, aber die dachten, nee, soll ich lieber nicht so nennen. Es hieß dann neuere Arbeiten zur qualitativen Forschung.
Aber verstehe ich nicht, was wäre das Problem an Forschungswerkstatt gewesen?
Weil das nicht seriös klingt.
So.
Das blieb nicht seriös.
Und Autowerkstatt.
Genau, es ist, ja, sowas. Es ist
so handwerklich.
Und also diese Idee, dass man halt, dass das halt einfach eine Werkstattarbeit ist, indem man halt Methoden ja auch erst entwickelt und so, das war ja alles. Naja, also so neuere Arbeit zur qualitativen Forschung war dann damals diese Bezeichnung. Und also wir haben wahnsinnig gute Diskussionen gehabt, aber auch so intensiv, dass teilweise Tränen geflossen sind. Ich konnte damals auch damit nicht so gut umgehen, wie ich das heute, glaube ich, kann, dass ich solche Konflikte, die dann entstehen in der Forschungsgruppe, dass ich die dann wusste, wie man die halt einfach entschärft, aushebelt und so. Das war intensiv und hat gedauert bis 3-4 Stunden mindestens, die wir da abends saßen. Und ich weiß noch, einmal haben wir die Haustür abgeschlossen und ich hatte meinen Hausschlüssel nicht dabei. Und dann mussten wir aus dem Fenster springen und unten im Erdgeschoss.
Erdgeschoss?
Ja, wir waren zwar im dritten Etage, aber wir konnten ja runter. Wir haben ein Flurfenster geöffnet, sind dann rausgesprungen. Und hier der Theologe mit der Habilitationsschrift zu Pneuma-Erfahrung, der war schon etwas korpulenter, hat sich dann tatsächlich den Knöchel gebrochen, als wir da rausgesprungen sind, der Arme. Das war also schon... Naja, aber nur jetzt, um mal zu illustrieren, dass wir haben jetzt wirklich da die Zeit vergessen und haben diskutiert bis in die Nacht hinein irgendwie, am Abend angefangen und dann tolle Diskussionen, aber auch teilweise Diskussionen, die noch konflikthaft verlaufen sind. Ne? Also gar nicht mal zwischen mir und den Leuten, sondern einfach den Leuten untereinander war das. Und dann...
Und die Konflikte drehten sich dann um Auslegung und Deutung?
Genau, um die Auslegung der Sachen und so. Halt, das war so. Ich hatte auch zum Beispiel eine sehr interessante Arbeit über sexuellen Missbrauch, schon damals ja ein Thema, was kaum behandelt wurde, von einer Frau, die auch, die ist auch veröffentlicht übrigens, diese Arbeit. Also wirklich Szenen, die wir damals schwer verkraften konnten, also die von den eigenen Vätern missbraucht worden sind. Mhm. Und damals war das ja nicht so, das war ja kaum in der Öffentlichkeit so. Und das waren biografische Interviews mit auch eine super Arbeit. Die Frau ist übrigens jetzt Professorin an der, oder ist, weiß nicht, wie ist sie wahrscheinlich, die ist auch, müsste auch schon inzwischen pensioniert sein. An der Fachhochschule für Sozialarbeit in Nürnberg dann. Und also sehr interessante Arbeiten. Und aber auch Arbeiten, die sehr anstrengend waren. Also diese Diskussionen darüber, einfach nur das Material zu sichten, war für mich schon so anstrengend. Und damit umzugehen, ne? Also schon, oder Bulimie waren damals ja so ein Thema, was auch noch kaum in der Öffentlichkeit war. Ich hatte eine Frau, eine Masterarbeit im Thema Bulimie. Und ich habe es erst abgelehnt, weil ich sage, das ist Selbstbetroffenheit. Ich mache keine Selbstbetroffenheitsarbeiten. Ich habe mich dann doch überreden lassen, es zu machen. Und es ist dann auch ganz gut geworden. Aber es ist natürlich riskant. Ne? Selbstbetroffenheitsarbeiten sind, wenn jemand... Wenn, über seinen eigenen sexuellen Missbrauch forschen, das würde ich niemals machen. Mhm. Weil das geht viel zu tief, als dass du damit mhm. umgehen könntest. Ne? Mhm. Bulimie ist so eine Sache, wenn das vorübergehend ist oder so. Dann, also diese Selbstbetroffenheitsthemen waren schon häufiger in der Tagesordnung, aber ich habe das meistens abgelehnt. Also
die, aber es ist ja schon interessant. Also es zeigt ja diese, auch wenn die nicht Forschungswerkstatt am Anfang genannt wurden, dass sie nicht so viele Themen progressiv eigentlich schon vorweggenommen haben, sondern wie wichtig auch ja. solche Orte so des kollektiven Austauschs über die Arbeit mhm. auch für das Zustandekommen und sozusagen der Sichtbarmachung von Forschungsgegenständen, die eigentlich virulent sind, aber so unter der Oberfläche ja. liegen mhm. und dethematisiert sind.
Mhm. Ja, also, aber das war das auch gerade das Potenzial, was das manchmal etwas kritisch gemacht hat, ne? damit mhm. umzugehen. Und also heutzutage wäre das für mich überhaupt kein Problem mehr, weil damals, ich hatte mit solchen Situationen wenig Erfahrung und das war dann manchmal etwas riskant.
Die in der Forschungswerkstatt diskutierten Arbeiten klingen alle sehr spannend und während der Diskussion ging es wohl auch zum Teil ziemlich zur Sache. David, was sind denn deine Erfahrungen mit Formaten wie der Forschungswerkstatt, also mit Settings kollektiver Interpretation?
Erstmal muss ich auch mal sagen, die Themen, die Ralf Bohnsack hier alle genannt hat, sind schon beeindruckend und spannend als jemand, der vor allen Dingen Unterrichtsforschung oder Schulforschung macht und gemacht hat. Muss ich sagen, das ist ja wirklich eine sehr spannende und viel größere Reichweite, wo man gerne dabei gewesen wäre, mindestens bei der Pneuma-Erfahrung. Forschungswerkstätte, also ich, von all den Aktivitäten, die man so in der wissenschaftlichen Laufbahn macht, je nachdem, ob man wissenschaftlicher Mitarbeiter ist oder Lehrkraft für besondere Aufgaben in irgendeinem Zentrum ist oder in einem Forschungsprojekt, finde ich Forschungswerkstätten immer noch mit das interessanteste Format oder der interessantesten Praxisbereich, wo Wissenschaft stattfindet, weil ich finde, dort ist ja halt sozusagen unser Labor. Also da wird Forschung betrieben, neues Wissen generiert und finden auch die schönsten Überraschungen statt. Ja, aber gleichzeitig habe ich auch gemischte Gefühle, auch so wie Ralf das hier angedeutet hat, dass es nicht immer schön war, vor allem nicht, wenn man sein eigenes Material eingebracht hat und sich, je nach Forschungswerkstattformat, ich hatte immer das Gefühl, dass die eher objektiv hermeneutisch sozusagen informiert sind, diese Forschungswerkstätte eher so arbeiten, dass man einfach nur seine Transkripte mitbringt und dann gemeinsam interpretiert. Und wenn es dokumentarische Methode als Schwerpunkt hatte, dann musste man schon mit mindestens 12 Seiten fertiger, reflektierender Interpretation aufwarten. Und wenn die dann zerrissen wird, was immer geschehen ist, dann kann das schon ziemlich hart sein.
Bist du mit solchen Konflikten umgegangen? Gab es mal Kritik, starke Kritik in Bezug auf deine angefertigten Interpretationen?
Ja, klar. Also das ist immer die Frage, von wem es auch kommt. Ich wollte das gerade noch sagen, dass es aus meiner Sicht immer einen Unterschied gemacht hat, ob man sozusagen auf Peer-Ebene zusammen war, eine Forschungswerkstatt gemacht hat. Da fand ich sozusagen nicht ganz so schmerzhaft, wenn man sich da die Lesarten um die Ohren gehauen hat. Aber wenn sozusagen ein ausgewiesener Experte, eine ausgewiesene Expertin mit dabei war und das nicht mehr so auf Peer-Ebene stattfand und dann sozusagen die Interpretation vernichtet worden ist oder was oft bei mir der Fall war, vielleicht auch, weil ich in meinem ehemaligen Leben auch Lehrer war, dass mir zu viel Standortverbundenheit, Gebundenheit vorgeworfen wurde, dann ist das schon blöd. Aber andererseits natürlich auch vielleicht ein wichtiger Prozess, wo man durch muss, ja, und der dann Wissen generiert. Aber wie ist es denn bei dir gewesen, Philipp? Was sind deine Erfahrungen mit Forschungswerkstätten?
Ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Es sind unterschiedliche Formate, es ging los in so einem Kreis von Studierenden im Kontext von einem Projektseminar. Da haben wir dann vor allen Dingen halt unter, Grünschnäbeln empirisches Material diskutiert, aber das war auch schon sehr spannend. Dann später, jetzt im Zuge meiner Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter, gibt es eine Art Kolloquium, in dem häufig Forschungsarbeiten besprochen werden. Das hat schon eher so einen Forschungswerkstattcharakter. Und da gefällt mir auch sehr gut, wenn wir also Es ist so, wie du gesagt hast, in der Regel gibt es Vorlagen mit schon angefertigten Interpretationen. Trotzdem kommt es immer wieder dazu, dass auch gemeinsam dann über das, was schon präsentiert worden ist, hinaus noch kollektive Interpretationen angestellt werden. Also es gibt nicht nur kollektive Validierung von dem, was schon präsentiert wird, also in der Vorlage entfaltet worden ist, sondern dann zeigt sich auch tatsächlich dieser Laborcharakter, dass man dann gemeinsam noch auf neue Ebenen kommt, gemeinsam was entwickelt, und da dabei sein zu können, ist schon sehr, sehr spannend. Also da sieht man, wie wichtig Austausch ist, wie fruchtbar so ein Austausch auch sein kann. Und das sind eigentlich die Orte, in denen man maßgeblich die Methode auch lernt. Also es sind eigentlich zentrale Sozialisationsorte für den Umgang mit der Methode.
Was man auch sagen muss, ist, das ist ja sozusagen einerseits ein Sozialisationsort, genau wie du gesagt hast. Andererseits ist die kollektive Validierung in den Forschungswerkstätten natürlich ein ganz wichtiges Gütekriterium für rekonstruktive Forschung. Also ja, dass man dort Lesarten prüft und auch gegenseitig sozusagen abwägt. Wobei man dazu sagen muss, also aus meiner Erfahrung funktioniert es aber vor allen Dingen dann gut, wenn alle Teilnehmenden ein gemeinsames theoretisches Grundlagenverständnis haben. Also je besser sozusagen alle in der praxeologischen Wissenssoziologie fundiert sind, desto besser funktioniert aus meiner Sicht auch eine kollektive Validierung in den Interpretationsergebnissen einer dokumentarischen Methode. Wenn allerdings jeder sozusagen eine andere Methode zu Hause ist und eher frei hermeneutisch auf Material geschaut wird, dann bin ich mir manchmal nicht sicher, wie weit da sozusagen oder wie viel das dann bringt, gemeinsam zu interpretieren.
Ja, da ist die Gefahr, dass dann eigentlich alle über was anderes reden.
Ja, genau. Wo es andere Gegenstand ansteuern und konstruieren.
Was war die außergewöhnlichste Arbeit, die dir in so einem Rahmen begegnet ist? Erinnerst du eine?
Ich weiß, dass wir bei Ralf Bohnsack in der Forschungswerkstatt in Berlin YouTube-Videos von einer Influencerin gesehen haben, die so Bodybuilding und Ernährung und sowas propagiert hat. Habe ihren Namen vergessen, dafür hat es mich nicht so genug interessiert. Lifestyle-Videos. Aber da war interessant sozusagen, das Ergebnis unserer Forschung war ja, ging in die Richtung, dass sozusagen diese Normativität, die sie ständig vorträgt, sich zunehmend in den eigenen Habitus einschreibt über ihre Videos, wie man das so nachverfolgen kann. Das war sehr interessant. Leider habe ich den Namen vergessen. Kann ich ja vielleicht noch nachliefern. Bei dir, Philipp, was blieb bei dir mal hängen aus einer Forschungswerkstatt?
So spontan fällt mir ein, eine Arbeit von Nils Schrebe, der sich mit Tradern beschäftigt hat. Also da fand ich einfach auch den Bereich sehr spannend. Also das heißt auch hier, welchen Gegenständen man sich hier irgendwie mit rekonstruktiven Verfahren zuwenden kann. Es ging um Daytrader, also die irgendwie ich kenne jetzt die ganzen Begrifflichkeiten nicht so gut, Hochfrequenzhandel versuchen oder wahrscheinlich tagtäglich unvorstellbare Summen hin und her schieben und aufs Spiel setzen. Und es ging, glaube ich, um die Frage, wie lernen die das eigentlich, was sie dann da machen?
Auch spannend.
Über die Besonderheiten der Forschungswerkstatt und weitere spannende Arbeiten, die in dem Rahmen diskutiert worden sind, wird Ralf Bohnsack an späterer Stelle nochmal zu sprechen kommen. Als nächstes geht es aber nochmal zurück zu Garfinkels Ethnomethoden und insbesondere um wichtige Konsequenzen für die dokumentarische Methode, die interessanterweise auch für Ausbildungszwecke fruchtbar gemacht werden können, und zwar im Rahmen einer kasuistischen Bildung.
Ich hätte noch eine Frage, die sich sehr stark auf den Anfang eigentlich bezieht. Der Einsatz war ja eigentlich die Auseinandersetzung irgendwie mit der Methode entstand durch einen theoretischen Text von Garfinkel, der in dem Text behauptet, dass die Methode schon immer Teil der Alltagspraxis ist, also dass wir sie sozusagen intuitiv oder Teil des sozialen Seins, da drin steckt. Könntest du dazu noch ein Beispiel nennen? Wie lässt sich das vorstellen? Also was bedeutet das, dass die Methode eigentlich Teil der Alltagspraxis ist? Hast du da ein Beispiel vielleicht auch zur Hand? Vielleicht hat Garfinkel auch ein Beispiel genannt in seinem Text.
Also ich würde es mal heute auf die Situation beziehen, mit der ich mich gerade befasse, nämlich mit der Kasuistik. Also es stellt sich ja die Frage, können die Leute aus Fallanalysen, die man ihnen vorsetzt in der Lehramtsausbildung, also meinetwegen jetzt Unterrichtsvideografie, die man ihnen vorsetzt, können die etwas lernen für ihre Berufspraxis? Und es gibt da verschiedene Positionen. Also es gibt eine Position, die sagt, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Das ist für die Methodenausbildung, ist das geeignet. Ja, und aber doch nicht, um also eine Praxisausbildung zu machen. Das ist, also man muss teilweise wieder die stärker die Position der von Teilen der objektiven Hermeneutik, das ist eine reine Methodenausbildung. Das andere Position, die ich vertrete, ist, es ist ein Weg, um das, was wir alle schon können, das, was ich praktisches Erkennen oder praktische Reflexion, also den Begriff praktisches Erkennen ist ja von Bourdieu einer, den er aber nicht weiter ausgearbeitet hat. Nämlich, dass wir sind in der Lage, wenn wir uns verständigen im Alltag, auch die Eigengesetzlichkeit, die Selbstreferenzialität von Interaktionssystemen durchaus zu beherrschen und uns, indem wir auch teilnehmen an diesen Gesprächen, diese Selbstreferenzialität bis zu einem gewissen Grade zu durchschauen, damit wir uns wirklich auch in adäquater Weise einbringen können. Mhm. Und dieses Erkennen, dieses systemische Erkennen meinetwegen von solchen Praktiken, also ich beharre jetzt ein bisschen auf diesen systemischen Erkennen, weil das ein ganz wesentlicher Punkt ist in der Ausbildung, in Lehramtsausbildung, dass man sozusagen das System einer Schulklasse erkennt als Interaktionssystem. Und das können wir zwar alle, aber es ist so, dass halt die Ausbildung von Lehramtsstudierenden, die läuft immer noch darauf hinaus, dass wir uns um die Intentionen der Zöglinge, mit denen wir es da zu tun haben, kümmern müssen. Diese Intention, darüber wissen wir aber gar nichts. Wenn wir da eine Schulklasse vor uns haben, dann sehen wir zwar das Gespräch, aber was jetzt den Einzelnen an Intentionen verbindet, um sich in dieser Weise an dem Gespräch zu ist eine völlig andere Sache nochmal. Mhm. Und dieses praktische Erkennen ist etwas, was man schulen kann. Mhm. Das heißt also sozusagen, dazu gehört natürlich auch, und das war, was der Garfinkel halt natürlich zunächst meinte, dass man den impliziten Bedeutungsgehalt dessen, was die Einzelnen sagen, dass wir in der Lage sind, den zu erfassen. Das war ja das war beim Garfinkel halt der zentrale Punkt. Für mich natürlich auch. Das heißt, in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden oder auch natürlich im Bereich der sozialen Arbeit, aber da wird das ja im Moment weniger diskutiert, oder halt in der Frühpädagogik, dass man das implizite Wissen, einen Zugang zu gewinnt, bei den Klientinnen, sowohl der einzelnen Klientinnen als natürlich auch in der Interaktion der Klientinnen untereinander und in der Interaktion mit mir dann als Professionellen. Und das sind diese Strukturen, die es wichtig sind für dieses, was ich praktisches Erkennen nenne. Und das ist im Grunde, das praktische Erkennen beruht im Grunde auf den Fähigkeiten zur dokumentarischen Interpretation, also zur dokumentarischen Methode. Mhm. Also wie gesagt, bei Garfinkel war es jetzt weniger das Interaktionssystem, im Grunde auch, aber nicht so ausgearbeitet, sondern es war mehr halt der implizite Bedeutungsgehalt.
David, du hast doch Lehramt studiert. Vor dem Hintergrund kannst du Bonsacks Kritik an der Lehramtsausbildung nachvollziehen, dass der Fokus zu sehr auf Intentionen liegt? Und hast du eine Idee, was damit gemeint sein könnte?
Ja, nicht nur das. Ich bin ja auch gerade in der Lehramtsbildung, also Lehrerbildung, Lehramtsausbildung in dem Sinne. Und gebe auch Seminare ganz, ganz dezidiert zur schulischen Praxis vom Politikunterricht. Also Politikunterricht planen, durchführen und reflektieren. Und kann damit sehr viel anfangen, was Ralf hier erzählt hat. Also einerseits ist, glaube ich, die Lehramtsausbildung generell noch sehr, sehr am Kompetenzmodell verhaftet. Das liegt auch daran, dass wir über Unterricht und Unterrichtsqualität vor allem mit Kompetenzmodellen nachdenken. Und die haben immer was Individualisierendes, also Individualisierendes. Und da geht es auch viel um Motivation und einzelnes Können. Und gleichzeitig finde ich das auch, wenn es sozusagen um Unterricht geht und schulischen Unterricht verstehen als System, ja, als eigenlogisches, selbstreferenzielles System, macht es auch für mich mehr Sinn, kasuistisch zu arbeiten, also mit Fällen, wo wir in Halle zum Glück relativ weit sind, weil das auch sozusagen die Schulpädagogik macht, viel mit Fällen zu arbeiten. Und ich das schon als sehr gewinnbringend empfinde, mit Studierenden gemeinsam bestimmte Passagen, videografierte Auszüge aus dem Unterricht zu besprechen. Jetzt macht es aus meiner Sinn aber, das müsste man dann anders aufziehen, wenn man dann wirklich ganz rein dokumentarisch das interpretieren will. Ich finde vor allen Dingen fruchtbar, momentan noch mit Vergleichsfällen zu arbeiten. Also kurzes Beispiel, so ein Ding im Politikunterricht, so ein anscheinend strukturelles Problem ist es, Politik, also politische Gespräche, echte Kontroversen, die auch die meist jugendlichen Schülerinnen und Schüler tangieren, zuzulassen im Unterricht. Meistens ist es so eine übergreifende Fallstruktur, wenn die halt wegmoderiert oder im Sinne vom Unterrichtsverlauf dann nicht zugelassen. Und es gibt wenige Beispiele, wo das Lehrpersonen auch mal machen, ja, also das dann moderieren und die Schülerinnen und Schüler ihre politischen Erfahrungen entfalten lassen und auch Gegenrede zulassen. Aber wenn man so einen Fall zeigt im Seminar und dann so einen eher Politikunterrichtsfall, typischen Fall zeigt, wo das wegmoderiert wird und nicht zugelassen wird, dann kann man schon viel sehen, also finde ich, wird auch den Studierenden deutlich, was so was das strukturelle Problem sein kann am Politikunterricht. Und wieder auch sozusagen eine andere Praxisstrukturierung möglich sein kann. Also für sowas finde ich Kasuistik immer total hilfreich.
Und wäre das dann schon auch in deinen Augen eine Erklärung dafür, was es bedeuten könnte, in einem, wie es Ralf Brunsack genannt hat, systemischen Erkennen oder einem praktischen Erkennen, Schulklasse dann eben als ein Interaktionssystem zu verstehen und nicht nur mit einer Attribuierung von individuellen Motiven zu arbeiten.
Ja, das ist schwierig. Oder
könntet ihr dazu noch was, hättest du da noch irgendeine Idee für ein Beispiel?
Ja, das Schwierige ist ja, dass wir immer, wenn wir kasuistisch arbeiten oder generell, wenn wir über Unterricht nachdenken, auch gegen unsere Alltagsdeutungen, den Common Sense halt irgendwie angehen müssen. Und das ist im Lehramt immer quasi, ja, die Unterstellung von Intention, ja, dass irgendeine Handlung von einer Schülerin, einem Schüler irgendeine rationale Überlegung von denen ist und meistens auch irgendeine, die Lehrperson ärgern will. Oder was auch so eine typische Common-Sense-Deutung ist, irgendwelche Defizite aufgrund sozusagen schulischen Anforderungen wird dem Schüler zugeschrieben, aufgrund seiner Sozialisation meistens im Elternhaus. Für Politikunterricht ganz typisch, der redet ja nur nach diese komische Meinung redet dann nur den Eltern nach, ja, sowas. Ich glaube, um sowas wegzubringen, bräuchte man sehr viel Zeit, sehr viel dezidierte Seminare, die sich nur um solche Deutungsarbeit kümmern. Ich hoffe aber erstmal nur, dass was hängen bleibt mit den wenigen fachdidaktischen Seminaren, die wir haben.
Mit den Begrifflichkeiten von Garfinkel gesprochen, lässt sich Brunsacks Sichtweise nach also die Fähigkeit aufbauen, implizite Bedeutungsgehalte zu erfassen. Welche theoretischen Einflüsse neben der Ethnomethodologie auch noch eine besondere Bedeutung für die Entwicklung der dokumentarischen Methode hatten, erfahren wir im Anschluss an die nächste Frage.
Hat für Garfinkel auch schon die Frage von Vergleichshorizonten eine Rolle gespielt, die sozusagen mit angelegt wird in der alltäglichen Beobachtung?
Also nicht explizit. Und der hat auch sonst wenig mit der komparativen Analyse gearbeitet. Das war jetzt, dieser Einfluss war für mich stärker die Grounded Theory, die ja halt dann, also Grounded Theory ist ja dann 1968 erschienen, das entscheidende Buch. Und das war für mich eigentlich da, ich habe den Grounded Theory in Seminaren intensiv behandelt in Erlangen, also in dann Ende der 1970er Jahre. Und so habe ich dann halt da. Und das kommt daher und aus der Chicagoer Schule insgesamt. Also Grounded Theory ist ja steht in der Tradition der Chicagoer Schule. Und Chicagoer Schule, das war, die haben ja verschiedene Milieus, also in Chicago, auch im Vergleich miteinander. Oder meinetwegen haben eine Gangforschung gemacht, die jugendlichen Banden in Chicago der 1920er Jahre. Und haben sie verschiedene Typen von Gangs miteinander verglichen und so. Und von daher bin ich beeinflusst mit, was die komparative Analyse angeht. Gleichzeitig natürlich auch, das sind wieder diese beiden Bereiche von der Systemtheorie, dem Reflexionsbegriff von Luhmann. Also nach Luhmann ist für Reflexion also konstitutiv eben die Operation mit Vergleichshorizonten. Ne? Also das ist der wesentliche Punkt für Reflexionsprozesse. Deswegen reflektierende Interpretation. Also der Begriff kommt daher, der kommt dann im Grunde von Luhmann, vom Luhmannschen Reflexionsbegriff wieder.
Reflektierende Interpretation und komparative Analyse, zwei wichtige Begriffe für die dokumentarische Methode. Ich muss zugeben, dass mir diese deutliche Beziehung zu Luhmann, also sogar auch auf der semantischen Ebene des Reflexionsbegriffs, vorher gar nicht so bewusst war. David, wie verstehst du die reflektierende Interpretation und was macht denn den Vergleich für diesen Interpretationsschritt so wichtig?
Also mir war das auch nicht bewusst, dass es hier so eine Nähe zu Luhmanns Vokabular gibt. Aber ja, also die reflektierende Interpretation ist natürlich das Herzstück der eigentlichen Interpretationsarbeit, der dokumentarischen Methode. Da, wo man auch am meisten Zeit drauf verwendet. Ja, und die eigentlich auch den Kern, also wenn wir beiden Workshops geben, dann geht es ja auch vor allen Dingen um die reflektierende Interpretation und die Frage, wie man das macht. Komparative Analyse, also die Idee, dass man mit empirischen Vergleichen arbeitet, das zeichnet ja auch die dokumentarische Methode aus, im Gegensatz zur objektiven Hermeneutik, wo man mehr oder fast ausschließlich mit Gedankenexperimenten zum Vergleich arbeitet, ist ja hier der Anspruch, mit empirischen Vergleichshorizonten zu arbeiten. Und ja, also ich muss sagen, dass ich kann diesen Anspruch nicht nur verstehen, auch nachvollziehen, dass man Praxis, um sie sozusagen um Praxislogiken zu versprachlichen, auch Praxis nur das entgegenhält, was es auch sozusagen gibt, also was empirisch auch vorfindbar ist. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so, dass wenn man interpretiert und in Forschungswerkstätten sitzt, dann doch auch oft Gedankenexperimente nimmt, also keine empirischen Vergleiche oder halt solche, die erstmal helfen, den Fall aufzuschließen. Ja. Oder wie ist da deine Erfahrung, Philipp?
Ich denke, auf deinen letzten Punkt bezogen, gerade am Anfang ist es wahrscheinlich unausweichlich, gedankenexperimentelle Vergleiche anzustellen, gerade wenn man das Material noch nicht so gut kennt. Dann ist sozusagen die eigene, dann geht das kaum anders, bis man sich dann durch die tatsächlich empirisch gegebenen Vergleichshorizonte durchgearbeitet hat. Vielleicht noch zum Punkt der Reflexion, also eine Verbindung zwischen dem Begriff der Reflexion und der Komparation könnte vielleicht auch noch darin liegen, dass Reflexion ja ohnehin immer Vergleichshorizonte voraussetzen, also das heißt, Reflexion nur vor dem Horizont anderer Möglichkeiten stattfinden kann. Und dieser Horizont anderer Möglichkeiten kann eben, wie gesagt, gedankenexperimentell stattfinden, idealer Weise passiert er dann aber eben empirisch kontrolliert. Und die reflektierende Interpretation sollte das leisten, nicht nur sequenzanalytisch, also das heißt innerhalb eines Falls verschiedene Sequenzen komparativ miteinander vergleichend in Beziehung zu setzen, sondern auch über Fälle hinweg. Und hier ist ja immer die einfache Regel, die Bestimmung von einem Thema und dann im nächsten Schritt die Frage danach, in welchem Rahmen wird das Thema gestellt, auf welche Art und Weise wird das Thema, das Problem behandelt und finden wir diesen Modus der Behandlung auch noch in anderen Fällen oder eben kontrastierende Weisen mit dem Thema umzugehen, als Beschreibung dessen, was die reflektierende Interpretation leistet. Vergleichshorizonte spielen auch auf der abstrakteren Ebene der Methodenentwicklung selbst eine wichtige Rolle. Welche beiden Horizonte dies sind, darauf kommt Ralf Bonsack jetzt zu sprechen.
Also gut, für mich war halt die beiden Vergleichshorizonte sozusagen methodisch, waren dann eben die Konversationsanalyse und die objektive Hermeneutik. An der Konversationsanalyse fand ich sehr bemerkenswert eben, dass das Gespräch als selbstreferenzielles System behandelt worden ist. Ja, also wenn man es jetzt in der Luhmannschen systemtheoretischen Terminologie sagt, wäre es ein selbstreferenzielles System. Das ist, fand ich sehr, auch sehr lehrreich und sehr bemerkenswert, dieser Durchbruch, der da. Auf der anderen Seite, aber das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ist es so, dass mir die Konversationsanalyse zu wenig in diesen Bereich der impliziten oder latenten Sinnstrukturen hineingeht. Das war wiederum, was mich da halt an der objektiven Hermeneutik fasziniert hat, als ich zum ersten Mal auf dem Soziologentag in 1974 in Kassel war das, wo halt der Ulrich Übermann einen Vortrag gehalten hat. Und er hat dann saß da vorne und hat also redet ja wirklich ein Marathonredner und hat dann also diese berichtet über dieses Projekt, wo sie halt mit einem Mikrofon in der Familie dem Kind gefolgt sind in der Familie und die Gespräche im Badezimmer und so weiter und all das. Mit dem Vater und Sohn, alles haben sie dann aufgenommen und dann ging es um diesen Versuch, die latente Sinnstruktur. Mhm. Und mich hat ein bisschen dann wieder etwas irritiert von Anfang an, dass es doch stark in die psychoanalytische Richtung ging. Also ich hatte mich ja ein bisschen befasst mit der Psychoanalyse, weil ich habe ja mit 15 Jahren die Freudsche Traumdeutung gelesen und so und habe mich da sehr intensiv auch mit auseinandergesetzt. Aber auf der anderen Seite war ich fasziniert von dieser Idee der latenten Sinnstruktur. Das fand ich es sehr erkenntnisgenerierend, da so in diese Richtung zu gehen. Allerdings war ich, glaube ich, der Einzige, der da wirklich, einer der wenigen, die jetzt auch bis zum Ende geblieben sind, weil das war ein großer Hörsaal und dann am Ende waren nicht mehr allzu viele da. Was sich darauf zurückzuführt, dass die Leute halt einfach nicht verstanden haben, worum es da eigentlich ging. Und ich fand das super. Naja, und dann aber kam die Auseinandersetzung mit dass die Vergleichshorizonte, die in der objektiven Hermeneutik herangezogen werden, A, keine empirischen sind und B, Vergleichshorizonte sind, das war dann meine Kritik, die stark die eigenen milieuspezifischen Selbstverständlichkeiten da herangetragen wurden. Und das war dann die Auseinandersetzung mit der Ulrike Mattes-Nagel. Also ich weiß auch noch, dass als wir da, wenn wir dann bei denen zu Hause eingegangen, bei ihr und ihrem Mann, also meinem Chef damals, und dann sagte sie zu ihrem Mann hier, und der Ralf, der meint hier, dass sie ja die Objektive haben, Leute, dass die so Normalitätsmuster da mit operieren und so. Also er hat sich dann rausgehalten. Und meinte dann, also er hat aber auch nicht abgelehnt, meine Argumentation dazu war aber nicht auf ihre Seite, aber wir haben da heftig diskutiert. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich, da machen wir jetzt offen, schlagwortmäßig, die fehlende Reflexion der eigenen Standortgebundenheit. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ja dann typische mannheimische Kategorie, ne? Standortgebundenheit. Und der Mats ist übrigens auch ein Mannheim-Kenner. Also der hat schon auch sehr früh sich mit Mannheim befasst. Also von daher denke ich mal, es hat ihm auch eher eingeleuchtet, aber ich glaube, er hat sich da bewusst zurückgehalten und keine Konflikte. Naja, also das war dann der Punkt, wo ich da auch in den Seminaren habe. Ich habe dann nachher mehr die objektive Hermeneutik in den Seminaren behandelt als die Konversationsanalyse. Also ich habe natürlich die Konversationsanalyse so weit behandelt, wie Fritz Schütze sie auch für seine für seine biografischen narrativen Interviews verwendet hat und so, aber darüber hinausgehend eigentlich weniger. Das war für mich jetzt, also, und die Grande Theorie habe ich natürlich auch behandelt, aber das war der Punkt dabei. Also die Latenzen in der objektiven Hermeneutik waren, fand ich fasziniert. Diese Normalitätshorizonte waren für mich dann ein Punkt, mich jetzt langsam davon zu distanzieren. Ne? Mhm. Also das wäre, und das ist natürlich auch nicht nur die Chicagoer Schule, sondern es ist genau Mannheim. Ne? Also die Reflexion auf die eigene Standortgebundenheit ist ja dann der zentrale Punkt dabei.
Ja, Stichwort Standortgebundenheit und vielleicht auch Normalitätshorizonte. David, ist es dir beim Forschen schon einmal passiert, dass du deiner eigenen Standortgebundenheit aufgesessen bist? Oder anders gefragt, sind dir die mit deiner Standortgebundenheit verbundenen Normalitätsvorstellungen und Erwartungen sowie die daraus resultierenden Grenzen schon mal bewusst geworden, weil sie durch das Forschen stark irritiert worden sind?
Naja, ich würde sagen, wir fangen alle an beim Forschen, notgedrungen, standortgebunden zu interpretieren, zu rekonstruieren. Und ich glaube, es ist sozusagen Teil des Forschungsprozesses, zunehmend Abstand zu gewinnen oder zunehmend seinen eigenen Standort zu relativieren. Also dafür sind ja sozusagen die weiteren empirischen Vergleichsfälle gut und auch die Arbeit in Forschungswerkstätten, die Arbeit mit anderen Forscherinnen und Forschern, um diesen Standort zunehmend zu kontrollieren. Und na klar, also als jemand, der Lehramt studiert hat, auch mal Lehrer war und dann Unterricht erforscht, der auch noch so normativ geprägt ist. Okay, jeder Unterricht ist normativ geprägt, aber Politikunterricht hat seine eigene normative Prägung. Ist es aus meiner Sicht unausweichlich, dass man da seinen eigenen Standort mit drin hat und ja, der ihn dann auch um die Ohren gehauen wird in Forschungswerkstätten. Und wie sieht es bei dir aus, Philipp? Gleiches Problem, gleiche Erfahrung?
Ja, ich kann da auch nur so eher abstrakt drauf antworten. Also zum einen schärft sich natürlich überhaupt das Bewusstsein für diese Unhintergehbarkeit der eigenen Standortgebundenheit. Also dass die eigene Position sich doch irgendwie erstmal immer mitschreibt, man sie aber auch methodisch kontrollieren kann. Das ist ja das Gute an dieser Methode auch. Und vielleicht, ich habe jetzt leider auch kein konkretes Beispiel im Kopf, aber wie du schon gesagt hast, im Kontext von so Forschungswerkstätten sind es dann eigentlich die vielleicht besonders erkenntnisreichen Momente, die erkenntnisreich sind, weil die eigene Standortgebundenheit offenbar überschritten wird. Man entdeckt etwas, das einem ja so, das für einen selbst so gar nicht erwartbar war. Man sieht etwas Neues, man hat den Eindruck, man hat fast einen neuen Blick entwickelt, der einem vorher selbst zu fern war oder überhaupt nicht bekannt hätte sein können. Und das sind dann eigentlich immer so sehr, ja, sehr schöne Momente auch. Aber leider fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Ich habe den Eindruck, dass das passiert immer mal wieder in so Kontexten, gerade von Forschungswerkstätten, dass man merkt, ah ja, das ist jetzt etwas, das hätte ich selbst gar nicht berücksichtigt. Aber auf einmal mit dem Zugang, der mir präsentiert wird und auf Basis dieser Kontraste, ist das total nachvollziehbar. Wie sich unser Blick mit dem Forschen verändert, davon erzählt im Folgenden dann auch Ralf Bonsack, insbesondere in Bezug auf das Verhältnis von Theorie und Empirie.
Naja, also die, es ist ja so, dass ich, um dann nochmal zurückzugehen, als ich noch an die Theorie geglaubt habe, sagen wir mal die Theorie mittlerer Reichweite, also nicht die Metatheorie, die Grundlagentheorien, sondern das war ja meine Diplomarbeit, ne? Wo ich habe ja mich mit den Theorien mittlerer Reichweite, wie man das nennt, im Bereich der Kriminalsoziologie, die ja damals aus den Staaten kam, 90% US-amerikanische Literatur, habe ich verarbeitet damals. Und da habe ich dann ja eine Arbeit geschrieben, die halt sozusagen sofort als großes Werk rezipiert worden ist, auch von Leuten, die absolute Experten waren, wie der der damals wichtigste Vertreter der Kriminalsoziologie in Deutschland, hat eine Rezension geschrieben meiner Diplomarbeit, der veröffentlichten, hat geschrieben, dass er lange keinen so großen Lerngewinn zu verzeichnen hatte wie bei meiner Arbeit. Ne? Und das war aber, das hat bei mir aber den Effekt auch gehabt. Abgesehen davon, dass es mich wirklich, das hat mich wirklich verunsichert. Weil wenn du 24 Jahre alt bist oder 23 und im 9. Semester und dann plötzlich hast du deine Arbeit geschrieben, die aber was sozusagen der wirklich negative Effekt war, oder negativ jetzt, eigentlich war es ja ein positiver Effekt, dass ich den Glauben an diese Theorien mittlerer Reichweite verloren habe, wenn sie nicht radikal empirisch fundiert sind. Mhm. Also wie das beispielsweise in der Chicagoer Schule der Fall ist, da ist das empirisch fundiert. Mhm. Und aber hier Grounded Theory, deswegen heißt es ja Grounded Theory, ne? Also fundierte Theorie. Ne? Und das war eben der Punkt, wo ich also dann, um jetzt deine Frage zu beantworten, das hat mein Theorieverständnis natürlich geprägt. Also jetzt, das hat nicht sofort so durchgeschlagen, aber zunehmend kann ich mit vielen von diesen Theorien nichts mehr anfangen, weil ich nicht sehe, dass sie wirklich in irgendeiner Art und Weise fundiert sind. Und also diese Erfahrung, du baust deine Theorie völlig naiv hin und dann wird das also akzeptiert. Ne? Und das war ja auch nicht empirisch fundiert. Insofern war es teilweise empirisch fundiert. Es ging ja um Handlungskompetenz und Jugendkriminalität, dass ich gesehen habe, wie Jugendliche einfach völlig in Unkenntnis der strafrechtlichen Konsequenzen dessen und nicht, also jetzt dessen, was da auf sie zukommt, wenn sie sich strafrechtlich da relevant werden, in Unkenntnis dessen da absolut in die Abgründe reingeraten. Insofern ja, aber das war jetzt ja eine sehr vage empirische Fundierung. Also, ich weiß nicht, ob du das jetzt meintest mit Verhältnis zur Theorie oder so, dass ich da nicht keinen Zugang mehr habe zu Theorien, die nicht wirklich so fundiert sind. Das heißt nicht, es sind ja auch natürlich genügend Theorien, die mit standardisierter Forschung fundiert sind. Wobei halt natürlich die Frage ist, wie sind sie dann in der standardisierten Forschung die Daten entstanden? Mhm. Also womit ich überhaupt keine Probleme habe, sind die Auswertung von statistischen Daten. Da weiß man halt, wo sie herstammen und so weiter. Also wie jetzt zum Beispiel mein bester Studienfreund, der Peter Strohmeier, mit dem ich zusammen auch das Garfinkel-Referat damals gehalten habe, der operiert eigentlich nur mit Massendaten. Also der ist Raum- und Regionalplaner im Ruhrgebiet, stammt ja auch daher. Und das ist natürlich klar, damit kann man toll arbeiten und so. Aber so bestimmte Fragebogenuntersuchungen, also immerhin, wenn sie irgendwie ein bisschen empirisch sind, ist das schon mal auch was, aber da habe ich natürlich auch meine Zweifel. Ne? Aber
das heißt, Skepsis gegenüber der Theorie bedeutet eigentlich gegenüber exegetischen Arbeiten oder...
Also jetzt, ja gut, das sind...
Oder nur auf dieser bestimmten Ebene der mittleren Reichweite. Das heißt sozusagen, das ist nochmal eine wichtige Eingrenzung.
Also Theorien, ich meine jetzt Grundlagentheorien, also was ich auch als Metatheorien bezeichne dann, da ist es ja so, dass sie erprobt worden sind in vielen Auseinandersetzungen in der Geschichte der jeweiligen Disziplin. Mhm. Also das ist natürlich wichtig. Insofern ist auch so eine Klassiker-Exegese jetzt, wenn man sie wichtig. Nur eine Klassiker-Exegese, die dabei stehen bleibt jetzt. Eine Klassiker-Exegese zu betreiben, ist für mich natürlich auch nicht das Ding. Also jetzt bei Karl Mannheim. Also Mannheim ist jemand, der sozusagen nie die Chance hatte, wirklich dadurch, dass er halt nach seiner Zwangsemigration eine Professur zunächst hatte und deswegen eigentlich nicht anschließen konnte an das, was er vorher gemacht hat, auch keine Chance hatte, wirklich rezipiert zu werden. Der ist nie wirklich rezipiert worden Und dann gibt es auch Arbeiten, verdienen, die natürlich zugestandenermaßen total schwierig zu verstehen sind. Es gibt aber so eine gewisse Rezeption von Mannheim, und das ist dann wirklich eine reine Klassiker-Exegese. Ich versuche immer rauszukriegen, also was wollte Karl Mannheim eigentlich damit sagen? Abgesehen davon, dass das sowieso nicht so ohne weiteres möglich ist. So, was er damit sagen wollte. Und da habe ich halt eben, damit kann ich nicht viel anfangen. Und es ist so, ich bin angefragt worden von zwei kanadischen Kollegen, die jetzt beide über 80 sind. Die haben Werke von Mannheim rausgebracht, die sehr stark, also auf, auch bei Sokamp einige Bände, die sehr stark auf der Klassiker-Exegese basieren. Und sie haben mich angefragt, sie wollen einen neuen Band nochmal, wahrscheinlich ihr letzter dann, wenn sie weiter Mitte 80 sind, zu Mannheim rausgeben. Und also jüdische Herkunft, ne? Das ist auch so ein Punkt. Das heißt, Mannheim-Rezeption, das hat sich dann auch gezeigt, wird viel von Schicksalsgenossinnen oder betrieben. Okay. Was ich sehr wichtig finde, was aber das Problem dabei ist, dass die Leute dann das so wahrnehmen, ja, das ist etwas für Leute, die halt Schicksalsgenossen von Mannheim sind und nicht etwas für elementar Wichtiges für die Sozialwissenschaft. Ja, auf jeden Fall haben wir diesen Band rausgemacht und ich habe dann was geschrieben, also so, was ich immer schreibe zu Mannheim. Und dann kam keine Reaktion. Und dann irgendwann kam eine E-Mail, also ob ich denn vielleicht, also die stammen beide aus Deutschland, ne? Also als Kind mussten die emigrieren aus Deutschland, sprechen Deutsch, gewisserweise. Und dann haben sie gefragt, ob ich nicht das auf Deutsch hätte, den Text, den ich ihnen da geschickt hätte. Und ich habe dann geschrieben, ja, also ich habe diesen Text, so wie er da steht, habe ich gleich also auf Englisch geschrieben. Also mache ich auch, weil das hat dann überhaupt keinen Sinn, dann den übersetzen zu lassen. Sowas, das haut eh nie hin. Mhm. Ja, und dann haben sie gesagt, okay, dann kam wieder keine, haben wir nichts. Und dann kriegte ich eine E-Mail, dass der eine von denen schrieb und sagte, ich habe jetzt nicht mit dem anderen, am Sonntagvormittag haben wir uns zusammengesetzt und haben gemeinsam diesen Text gelesen. Und jetzt haben wir es verstanden. Also da kann man sehen, wie weit ich entfernt bin von der Klassiker-Exegese von Mannheim. Und ich habe in meinem Aufsatz auch am Anfang geschrieben, extra geschrieben, ich mache keine Klassiker-Exegese, habe ich so geschrieben, sondern ich versuche mit mannheimischen Kategorien empirisch zu arbeiten. Das war dieser Punkt. Dann haben die in ihrem inneren Vorwort zum Buch oder Einleitung zu diesem englischsprachigen Werk haben sie dann auch geschrieben, das soll jetzt nicht nur eine Klassiker-Exegese sein, aber es ist in den anderen Beiträgen fast ausschließlich eine Klassiker-Exegese geworden wieder. Mhm. Und das finde ich schade, weil, also einmal deswegen, weil die mannheimischen Kategorien natürlich nach meiner Ansicht nach hervorragend eignen als metatheoretische Kategorien, um empirische Forschung zu betreiben. Also im Sinne, dass man Kategorien hat, mit denen von Vergleichsmöglichkeiten eröffnen und so weiter. Das ist ja dieser Sinn von metatheoretischen Kategorien. Und zum anderen, weil halt da wiederum nur Leute eine Klassiker-Exegese betreiben, von denen dann gesagt wird, okay, die haben diese Beziehung zu Mannheim, weil sie auch jüdischer Herkunft sind, weil sie diese Zwangsmigrationserfahrungen haben. Das ist ja wichtig, aber es schafft nicht die Möglichkeit, dass mal sich ein weiter Kreis von Leuten dafür interessiert. Und das finde ich so dramatisch bei Mannheim. Ne? Also, und natürlich gibt es auch hier Adorno und so Leute sind damit beteiligt, also an dieser Ausgrenzung von Mannheim. Der Mannheim halt, hat Mannheim halt diesen Begriff des Relationismus, den Mannheim ja im Zentrum hat, ne? Dass man sozusagen halt die Standortgebundenheit der eigenen Theoriebildung berücksichtigen muss. Daraus wurde dann ein Relativismus gemacht, also von Adorno und so. Und was heute eigentlich selbstverständlich ist. Mhm. Standortgebundenheit war eben in der Nachkriegszeit noch, also als Adorno da, als ich, oder noch vor dem, noch vorher war das halt nicht, ja, war das Relativismus und, und solche, aber gut, das sind jetzt noch am Rande. Ich will das jetzt nicht überbewerten, dieses Problem.
Auch hier wieder wichtige Begrifflichkeiten, metatheoretische Kategorien und Theorien mittlerer Reichweite, die wir vielleicht nochmal auf ihre Unterschiede hin erläutern sollten, weil ihr Verhältnis zueinander gerade auch für den Forschungsprozess wichtig ist. Was würdest du sagen, David? Was zeichnet diese verschiedenen Arten von Theorien aus und in welchem Verhältnis stehen sie zueinander?
Komplizierte Frage, aber erstmal muss ich mal nochmal sagen, ich erinnere mich ja gerade zurück an das Gespräch, wie Ralf Bonsack hier den zentralen Denker der dokumentarischen Methode, also Karl Mannheim, nochmal hier in Stellung bringt und über ihn schreibt. Ist schon irgendwie auch bewegend, ja, also dieser enge Bezug. Ja, zu deiner Frage, metatheoretische Kategorien und Theorien mittlerer Reichweite. Also in meinem Verständnis hat das sehr, sehr viel mit unserem Forschungsansatz zu tun. Vielleicht am Beispiel meiner Dissertation. Ich habe ja versucht oder habe ja rekonstruiert, wie sich Schulklassen als Interaktionssystem, als politisches Interaktionssystem typenhaft unterscheiden lassen. Man hätte ja so eine Schulklassenforschung auch machen können, indem man mit einer Theorie mittlerer Reichweite rangeht. Man könnte zum Beispiel die Gesellschaft der Singularitäten von Andreas Reckwitz nehmen. Und wenn man sowas macht, hätte man dann aus meiner Sicht sich Fälle von Schulklassen angeschaut und dann geguckt, wie sich dort, wie es bei Reckwitz, also die Idee ist, die Logik der Singularitäten oder des Besonderen, die soziale Logik des Allgemeinen verdrängt. Ja. Oder man hätte auch, also man kann auch weiter mit Mannheim gehen, der ja in seinem Werk Ideologie und Utopie unter anderem utopische politische Bewusstseinsformen unterschieden hat. Und dann hätte man jetzt auch sagen können, oder hätte ich ja auch sagen können, okay, ich nehme das als Theorie mittlerer Reichweite und gucke, wie sich die vier von Mannheim unterschiedenen Bewusstseinsformen, zum Beispiel die konservative Idee oder die sozialistisch-kommunistische Utopie, wie sich das in Schulklassen zeigt. Und das wäre aus meiner Sicht dann, also könnte man so solche Theorien mittlerer Reichweite nur deduktiv an die Fälle herantragen und würde quasi einen ganz anderen Forschungsstil dann verwirklichen. Und wenn es um metatheoretische Kategorien geht, dann ist das in meinem Verständnis dafür da, um halt ein adduktives Verfahren, Forschungsverfahren zu verwirklichen. Also man hat sensibilisierende Konzepte und kann mit den Konzepten erstmal seinen Gegenstandsbereich abstecken. Also das wäre jetzt bei mir gewesen, um mal ein Beispiel zu bleiben. Was ist ja erstmal, oder wenn man Unterricht als Milieu versteht, als konduktiven Erfahrungsraum, der von allen Beteiligten, also Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen, konstituiert wird, was bedeutet das, wenn das sozusagen von einem Orientierungsrahmen getragen wird und was ist sein politischer Anteil darin? Was ist überhaupt Politik als Teilaspekt so eines Erfahrungsraumes und wie ist sie empirisch zugänglich? Proponierte Performance, performative Performance, also anders ausgedrückt, wie zeigen sich die drei analytischen Dimensionen des politischen Polity, Politics und Policy auf welcher Ebene des Erfahrungsraumes. Ja, das sind ja ganz andere Fragen, die man dann beantwortet und die Metakategorien dann einem beantworten und die man dann, die man braucht für seine Forschung. Denn andererseits ohne sozusagen diese Kategorien loszuforschen, wäre sozusagen genauso unmöglich oder schwer auf sie zu kommen. Oder wo siehst du den Unterschied, Philipp?
Ich würde vielleicht erstmal anschließen an das, was du gesagt hast. Also Metatheorien sind vielleicht auch insofern, also könnte man vielleicht als Konzeptionalisierung von den Phänomenen verstehen, die man überhaupt untersuchen will und sind insofern auch unhintergehbare Konstruktionen des Forschungsgegenstandes. Ja. Also das heißt, sie stecken überhaupt erst das Feld ab und sind wahrscheinlich auch im Gegensatz zu gegenstandsbezogenen Theorien empirisch kaum noch überprüfbar. Man könnte die beiden aber auch miteinander in Verhältnis setzen. Ich glaube, Gegenstands- oder mein Verständnis von gegenstandsbezogenen Theorien oder Gegenstandstheorien, die treffen eben spezifische Aussagen über empirische Phänomene, also zum Beispiel, wie gestaltet sich ein Verlauf zwischen Institutionen oder innerhalb von Institutionen. Und das ist es auch, also wenn es in empirisch gesättigte Gegenstandstheorien sind, dann können das Ergebnisse von rekonstruktiven Analyseverfahren sein. Also die dienen dann der Entwicklung von eben empirisch gesättigten Gegenstandstheorien. Wenn wir zum Beispiel nochmal auf die Metatheorien zurückkommen und uns überlegen, was könnte das sein? Man könnte die Habitustheorie durchaus als eine Metatheorie verstehen, die ja davon ausgeht, dass Handeln, Denken, Fühlen und so weiter weitgehend vorreflexiv strukturiert ist. Das bedeutet dann auch, wenn wir mit dieser Metatheorie arbeiten, dann hat das Implikationen für unsere Methodenwahl, denn dann können wir die Person ja nicht mehr einfach nach ihrem Habitus fragen. Das heißt, hier hängen Metatheorien im Gegensatz zu gegenstandsbezogenen Theorien auch viel stärker mit der Methode zusammen, mit der wir uns dann dem Gegenstand annähern. Gegenstandsbezogene Theorien können aber dann, also wenn wir hier bei der Habitustheorie als Metatheorie bleiben, können miteinander in Beziehung gesetzt werden. Man könnte ja sicher dann vorstellen, dass die gegenstandsbezogene Theorie der milieuspezifische Habitus von Hausärzten wäre oder so. Das heißt, beides kann durchaus miteinander in Verbindung stehen, aber Metatheorien sind hier liegen auf einer viel abstrakteren Ebene und haben einen viel wichtigeren im Forschungsprozess strukturierenden Charakter und Stellenwert, würde ich sagen.
Ja, und letztendlich sind sie das Fundament, die auch die Arbeit auszeichnet. Ja, also gibt eine Arbeit von Andreas Petrik, mein Doktorvater, der über die Gütekriterien qualitativer Forschung geschrieben hat. Und für ihn ist es sozusagen das zentrale Element, das in dem Forschungsprozess das auch deutlich zu machen, auf welchen grundlagentheoretischen Beinen man steht, damit sozusagen die rekonstruktive Arbeit auch Qualität im Sinne von dem, was man in der quantitativen Forschung Objektivität nennen würde, wäre hier jetzt besser Perspektivität genannt. Also die grundlegende Perspektive, mit der ich mein Feld angucke, mit der ich den Gegenstand betrachte, mit der ich überhaupt zu Erkenntnissen komme und die letztendlich, genau wie du gesagt hast, nicht wirklich hinterfragbar mehr ist. Ja? Also dann nur noch zusammen mit anderen Grundlagentheorien auf theoretischer Ebene.
Vielleicht der letzte wichtige Hinweis noch, dass sie das Feld zwar absteckt, also auf eine gewisse Weise das zu untersuchende Phänomen auch erst definiert, aber der empirischen Analyse nicht vorgreift. Also nicht determinierend auf eine gewisse Weise ist, dahingehend, was zu finden wäre.
Ja. Also wir müssen aufschließen sozusagen, nicht abschließen.
Ja, das war's mit der Folge 2. Wir sind am Ende angekommen. Heute haben wir uns nochmal viel über vor allem zentrale Begriffe auch ausgetauscht. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
Tschüss und Dankeschön.
Ich höre nichts.
Wir sind doch schon jetzt im Teil, wo du die Frage stellst. Wir haben doch durchgehört.
Ah, okay. War das das Ende? Okay. Entschuldigung.
Ja, so wie du es Pause hast.
Okay. Okay. Alles klar. Läuft dir die Aufnahme schon?
Ja, läuft schon. Hau einfach rein.